Deutschlandfunk. Der Tag.
Am 9. Juni 2019 gingen in Hongkong erstmals Millionen Menschen auf die Straße, um gegen den langen Arm Chinas zu protestieren. Wie ist die Lage genau ein Jahr danach? Das ist gleich Thema bei uns. Und die AfD zieht vor das Verfassungsgericht und gewinnt. Dieses Mal gegen das Bundesinnenministerium und Horst Seehofer. Warum es nicht ausgeschlossen ist, dass weitere Siege der AfD vor dem höchsten deutschen Gericht folgen könnten, auch darüber reden wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 9. Juni 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Auch wenn mit Horst Seehofer gerade zum ersten Mal überhaupt ein Nichtjurist, beziehungsweise er nennt es Erfahrungsjurist, an der Spitze des Bundesinnenministeriums steht, kann man sicher davon ausgehen, dass gerade das BMI gespickt ist mit exzellent ausgebildeten Top-Juristen. Die wissen schon, was sie tun. Und doch hat das BMI, beziehungsweise hat Horst Seehofer heute eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht kassiert. Gegen die AfD. Eine Niederlage, das muss man wohl sagen, mit Ansage. Die hatte dagegen geklagt, dass Horst Seehofer die AfD staatszersetzend genannt hat, was nachzulesen war auf der offiziellen Website des Ministeriums. Darüber sollte man reden. Ich bin allerdings auch kein Volljurist, noch nicht einmal Erfahrungsjurist. Zum Glück trifft das aber auf Gudula Geuter im Hauptstadtstudio zu. Sie kümmert sich sowohl um die Rechtsthemen als auch um das BMI in unserer Berichterstattung. Und jetzt ist sie in der Leitung. Hallo Gudula.
Hallo. Und im Übrigen nicht Erfahrungsjuristin, ne?
Ist man nicht automatisch auch Erfahrungsjuristin, wenn man Volljurist ist?
Da ich den Begriff nur in Zusammenhang mit Horst Seehofer kenne, hätte ich das jetzt so interpretiert. Okay. Aber lassen wir das.
Also Erfahrungsjurist ist jemand, der kein Jurist ist, aber meint, er kennt sich aus.
So habe ich das immer verstanden.
Okay, also Gudula ist reine Volljuristin, das halten wir mal fest. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal direkt in die Vollen. Wir fangen mit dem konkreten Fall an. Ich habe es gesagt, Horst Seehofer hat die AfD staatszersetzend genannt. In welchem Zusammenhang war das?
Das begann damit, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ein Konzert in Chemnitz geworben hat nach den dortigen Ausschreitungen. Und die AfD hat ihm daraufhin vorgeworfen, für eine linksradikale Veranstaltung geworben zu haben. Er habe seine Neutralitätspflicht verletzt. Und deshalb wollte die Partei im Bundestag über den Etat des Bundespräsidenten sprechen. Mhm. Dazu und zu allen möglichen anderen Themen hat Horst Seehofer nicht nur als Innenminister, sondern auch als Politiker, als CSU-Mann ein Interview gegeben. Und ich zitiere mal zwei Abschnitte aus diesem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Da sagt er, die stellen sich gegen diesen Staat. Da können Sie tausendmal sagen, Sie sind Demokraten. Das haben Sie am Dienstag im Bundestag miterleben können mit dem Frontalangriff auf den Bundespräsidenten. Das ist für unseren Staat hochgefährlich. Das muss man scharf verurteilen. Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Das ist staatszersetzend. Und wenig später fügt er noch hinzu, die sind auf der Welle, auf der sie schwimmen, einfach übermütig geworden und haben dadurch auch die Maske fallen lassen.
Also klar, harte Kritik von Horst Seehofer an der AfD. Allerdings habe ich schon von anderen Politikern Härteres gehört in Richtung AfD. Also das dürfte mit Sicherheit von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, was er da gesagt hat. Gilt die Meinungsfreiheit nicht für den Bundesinnenminister?
Sie gilt für Horst Seehofer, sie gilt nicht für den Bundesinnenminister. Das ist der Unterschied. Die Verfassungsrichter sagen in dieser Entscheidung nochmal ausdrücklich und zwar auch klarer, als sie das vorher gesagt haben, auch ein Minister darf im Interview frei reden. Er muss sich da keine besonderen Schranken auferlegen. Er nimmt ja auch als Parteipolitiker am politischen Meinungskampf teil. Und da gilt eben auch für ihn das, was die AfD ja auch einfordert, nämlich die Chancengleichheit, die er gewährt bekommen muss. Das Problem hier war, das hast du in der Anmoderation am Anfang gesagt, das Interview wurde auf der Homepage des Innenministeriums veröffentlicht. Und das ist es, was die Richter jetzt als Rechtsverletzung qualifizieren. Was das Interview selbst betrifft, sehen sie da kein Problem. Auch nicht darin, dass Seehofer dabei als Bundesinnenminister vorgestellt wird. Das heißt, sie verlangen auch keine künstliche Trennung. Er muss sich da nicht aufspalten. Aber er darf nicht Ressourcen nutzen, die er nur wegen seines Regierungsamts hat. Und das ist eben die Homepage des Ministeriums. Da geht es nicht um den Stromverbrauch für den Server, will ich mal annehmen. Das erklären sie nicht so genau, sondern um die besondere Verbreitungsmöglichkeit, um die Autorität des Amtes. Und das hätte das Ministerium im Übrigen, du hast vorhin gesagt, scheitern mit Ansage, so ist es, auch wissen können. Es gab eine ganz ähnliche Entscheidung nach einer Pressemitteilung von Johanna Wanka als Bundesbildungsministerin. Da hatte sie in einer Pressemitteilung von der roten Karte für die AfD gesprochen, einer Pressemitteilung des Ministeriums. Und auch da hatten die Richter schon klargemacht, dass das nicht geht. Insofern eben keine Überraschung heute. Mhm.
Also, die Sache war eigentlich eindeutig. Es gab schon einen Präzedenzfall. Kann man da eigentlich nur zu dem Schluss kommen, da hat man im BMI, im Bundesinnenministerium, richtig gepennt.
Ja, zumindest ist das, was das Innenministerium als Verteidigung vorgebracht hat, wenig überzeugend. Da gibt es solche Argumente, wie das sei eine Spontanäußerung gewesen, wo die Richter dann zu Recht sagen, hallo, so ein Interview wird autorisiert. Oder er habe doch nur den Bundespräsidenten verteidigt, wo die Richter dann sagen, das geht aber ein bisschen darüber hinaus. Ob das wirklich so ist, dass man gepennt hat oder ob man das auch durchaus in Kauf nehmen wollte, das wissen nur die Beteiligten. Man kann ja auch die Verurteilung kostet ja nichts. Und ob man sagt, es bringt Ruhm und Ehre viel fein, viel eher, wenn man nochmal deutlich seine Meinung gesagt hat. Oder ob man sagt, was mir persönlich jetzt näher schiene zu sagen, das schadet, wenn ein Innenminister und ein Innenministerium in solcher Weise verurteilt wird. Das liegt im Auge des Betrachters.
Dass es sozusagen sich das Purple Heart abgeholt hat für alle Politiker jenseits der AfD, wenn man sich so eine
Was wie gesagt vollkommene Spekulation ist. Das Gegenteil kann der Fall sein.
Wobei die Argumentation ja auch insofern quatschig ist, also für den noch nicht mal Erfahrungsjuristen Philipp May an dieser Stelle. Aber es kommt mir irgendwie komisch vor, zumindest, um es mal so zu formulieren, weil selbst wenn es eine Spontanäußerung gewesen ist, das Interview an sich war ja nicht zu beanstanden, sondern nur, dass man es danach im Nachhinein noch auf die Homepage gesetzt hat, oder?
So ist es, ja. Genau.
Okay, jetzt ist die Sache, um mal wieder auf die AfD zurückzukommen, ja nicht das einzige Verfahren, das die AfD gerade anstrengt. Eine endgültige Entscheidung im Fall Brandner steht noch aus. Also da geht es ja um die Abwahl des rechtsaußen AfD-Abgeordneten Stefan Brandner durch die anderen Parteien als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag. Da ist die AfD ja auch vors Verfassungsgericht gegangen. Kommt es mir nur so vor oder ist die AfD ziemlich aktiv in Karlsruhe?
Es sind auch andere ziemlich aktiv in Karlsruhe. Also zum Beispiel die Grünen gehen sehr oft vors Gericht, um Oppositionsrechte einzufordern. Das können sie nicht alleine, aber sie sind diejenigen, die häufig die Initiative ergreifen. Was bei der AfD eben auffällt, ist, dass das oft so richtig in eigener Sache ist. Ich hatte eben schon den Fall Wanka genannt. Nicht so konkret in eigener Sache, aber eben auch ein Verfahren, das wir versucht haben, war die Klage gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Vorerst gescheitert, aber in der Hauptsache auch noch offen ist ein Streit um die Beschlussfähigkeit des Bundestages, wo das Präsidium einen Hammelsprung verweigert hat. Und eben auch noch offen ist diese Causa Brandner. Und das ist eben interessant, diese Aktivitäten der AfD, weil sie ja auf der anderen Seite gegenüber dem Verfassungsgericht sehr kritisch auftritt. Sie will Richterwahlverfahren ändern und nennt das Entpolitisierung. Sie hat gefordert, dass das Verfassungsgericht jede Entscheidung begründen, also auch Nichteinnahmen begründen müsste. Sie wählt auch einen besonders scharfen Ton bei der Kritik an Besetzungen von Richterposten. Also das fällt auseinander und das fällt auf.
Mhm. Und die AfD tritt vor dem Bundesverfassungsgericht dann ähnlich krawallig auf wie im Bundestag?
Das ist wohl je nach Verfahren unterschiedlich. Ich war hier nicht in der Verhandlung, aber es geht aus der Entscheidung hier nochmal hervor, was in der Verhandlung passiert ist. Und ich habe eben auch mit einigen Leuten gesprochen, die da tatsächlich im negativen Sinn beeindruckt waren, verglichen mit dem, was in den heiligen Hallen des Gerichts sonst so üblich ist. Da hat man in diesem Verfahren der DPA, der Deutschen Presseagentur, die das Interview geführt hatte, vorgeworfen, schriftlich und dann nochmal in der Verhandlung, dass sie für Gefälligkeitsfragen bezahlt worden wären. Dann anderer Punkt, da zitiere ich aus dem heutigen Urteil. Zwar qualifiziert die Antragstellerin ihrerseits die Äußerungen des Antragstellers in unangemessener und maßloser Weise, wenn sie in der Antragsschrift behauptet, diese erinnerten an, Zitat, Hetzreden der nationalsozialistischen Reichsregierung gegen jüdische Mitbürger seit 1933 und seien von der Intention getragen, die Anhänger der Antragstellerin als Feinde des Gemeinwesens hinzustellen, gegen die Unrechts- und Willkürmaßnahmen als jederzeit erlaubt und von Staats wegen willkommen gelten müssten. Das ist jetzt mit diesem Anlass nicht der Ton, der sonst vor Gericht gepflegt wird. Das ist starker Tobak. Und noch ein Eindruck aus der Verhandlung, wie es Kollegen berichten. Der Anwalt Ulrich Voskerau hat gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht an den strengen Neutralitätsanforderungen für Amtsträger festhalte, dann würde ein Minister Brandner, also der Brandner rechtsaußen, über den wir eben geredet haben, der wegen seines Verhaltens abgewählte Rechtsausschussvorsitzende, mit der Opposition noch kreativer umgehen. Das ist also eine regelrechte, handfeste Drohung auch gegen das Gericht.
Mhm. Ulrich Vosgerau ist der AfD-Anwalt vor dem Bundesverfassungsgericht. Scheint
genau,
ja so.
Und zwar derjenige, von dem auch diese Formulierung Herrschaft des Unrechts ursprünglich stammt. Also auch eine schillernde Figur.
Die ja zum geflügelten Wort auch jenseits der AfD, zumindest in rechtskonservativen Kreisen, während des Flüchtlingssommers geworden ist, kann man schon so sagen. Wie schätzt du das ein? Man neigt ja immer schnell, der AfD Kalkül zu unterstellen, dass sie das im Prinzip nur macht, um möglichst viel Wind zu machen, um möglicherweise auch das Narrativ dieser Opferrolle zu unterfüttern. Ist das auch hier so? Kann man das so uneingeschränkt so sagen?
Ich glaube, das kann man uneingeschränkt so sagen, aber nicht nur, sondern in diesem Fall eben auch zu Recht. Also das ist eben auch unterschiedlich, in welchen Fällen sie das macht. Und in den Fällen, in denen sie jetzt in eigener Sache vor Gericht gegangen ist, auch eben im Fall Brandner, ist das nicht ganz ohne. Im Fall Brandner ist die Partei jetzt erstmal unterlegen mit dem Versuch, ihn im Amt zu halten in der Eilentscheidung. Aber da haben die Richter sehr deutlich gemacht, dass man die Opposition nicht einfach wegschubsen kann. Das ist völlig offen, wie das ausgeht. Das muss durchaus nicht heißen, dass die Partei Recht bekommt. Es muss nicht heißen, dass Brandner bleibt. Da haben die Richter angedeutet, dass es eine Möglichkeit wäre, dass es einen plausiblen Grund für die Abberufung geben muss, mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass das Verfassungsgericht das auch noch gegenüber dem Parlament feststellen müsste. Das ist auch nicht ohne. Aber so einen plausiblen Grund kann es im Fall Brandner nun wirklich durchaus geben. Aber es ist eben in diesem Narrativ der Opferrolle zum Teil hier auch ein gewisser rechtlicher Gehalt.
Und wenn Brandner bzw. die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht gewinnt, weil niemand stellt ja in Frage, dass der AfD Ausschussvorsitze zustehen, dann könnte ja möglicherweise die AfD auch noch vor Gericht gehen im Zuge der Vizepräsidentschaft Bundesverfassungsgericht. Auch da ist ja immer noch kein AfD-Vertreter gewählt worden. Könnte das auch noch passieren?
Das hat die AfD angekündigt, dass sie das jetzt noch mal nach dem Fall Brandner konkret prüfen wird. Da haben wir ja die Besonderheit, dass man zwar sagt, der AfD steht so einem Posten zu, dass aber gleichzeitig der einzelne Abgeordnete nicht gezwungen werden kann, einen solchen Vize zu wählen, weil es eben immer noch die freie Wahl ist. Das ist nur in der Summe natürlich auch ausgesprochen ungut, was eben die Oppositionsrechte betrifft. Ja. Also auch da wäre ich nicht sicher, wie das Verfassungsgericht damit umgehen würde. Aber es wäre eben auch, wie man das bei Brandner ja schon mit dieser Plausibilität gemerkt hat, es ist ganz schwierig, da Kriterien zu finden. Und es ist ganz schwierig, damit umzugehen.
Also vermisst gerade im Prinzip das Bundesverfassungsgericht dieses parlamentarische Neuland, das jetzt entstanden ist, weil erstmals eine Rechtsaußenpartei, die im Prinzip von allen anderen Parteien gemieden wird, so eine prägende Rolle im Bundestag einnimmt.
Mehr noch in der Frage Brandner als in der heutigen Frage, würde ich sagen, genau das ist der Punkt. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet ohne Ansehen der Partei. Das ist so, das Verfassungsgericht hat oft eine ganz schwierige Klientel. Und das sind oft eben dann die Leute, die gerade besonders wichtige Entscheidungen hervorbringen.
Man muss schon ein bisschen querulant sein, um sowas durchzufechten bis zum Bundesverfassungsgericht.
Manchmal zumindest. Ja. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von der lebenslangen Freiheitsstrafe, dass es zig Anträge desselben Strafgefangenen gab, bis irgendwann mal der Berichterstatter gesagt hat, nee, Moment mal, also da gehe ich jetzt noch mal zum Ausgangskörbchen und nehme die Nichtannahme wieder zurück, weil eigentlich ist es doch komisch. Eigentlich ist da doch was dran. Also Beharrlichkeit, querulatorische, kann durchaus in Karlsruhe auch zum Ziel führen und ist eben gerade auch in problematischen Fällen. Und das Verfassungsgericht entscheidet hier ohne Ansehen der Inhalte. Nur gibt es eben gleichzeitig besondere Schwierigkeiten. Also, dass es einfach sein kann, dass ein Bundestag entscheiden darf, ein Rechtsausschussvorsitzender Brandner ist schlicht nicht tragbar für den Rechtsausschuss eines demokratischen Parlaments. Das kann sein, dass man da neue Kriterien finden muss. Und dann ist das, weil das eben auch verfassungsrechtlich relevante Kriterien sind in einer Demokratie. Und dann ist das eine Art der Neuvermessung tatsächlich.
Hochinteressant. Gudula, vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Genau ein Jahr ist es her, dass in Hongkong erstmals Millionen Menschen auf die Straße gingen, der Auftakt eines langen Protestsommers. Ein großes und oft besprochenes Thema war das, auch bei uns im Deutschlandfunk-Podcast, die Massenproteste der Demokratiebewegung. Vordergründig gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, hintergründig gegen den wachsenden Einfluss Chinas auf die autonome Provinz, in der anders als in Festlandchina ja weitgehende Meinungsfreiheit herrscht. In diesem Jahr ist die internationale Aufmerksamkeit für Hongkong nicht mehr ganz so hoch, bedingt durch die Corona-Pandemie, doch die Dramatik hat weiter zugenommen. Nachdem der chinesische Volkskongress in Peking letzten Monat ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet hat. Also Zeit, dringt einmal wieder hinzuschauen. Steffen Wurzel ist unser ARD-Korrespondent in Shanghai und uns jetzt zugeschaltet. Hallo Steffen.
Hallo Philipp.
Was genau besagt denn dieses Sicherheitsgesetz?
Das ist interessant, die Frage. Die stellen sich in Hongkong auch ganz viele, weil so viele Details gibt es noch gar nicht. Klar ist aber, dass es eine Art Paradigmenwechsel ist, insofern als dass, du hast es eben erwähnt, Hongkong ja mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich alleine ansagt, was los ist in dieser sogenannten Sonderverwaltungsregion. Also die Gesetzgebung ist quasi unabhängig von der in Festlandchina, von der im Rest Chinas. Und jetzt ist es so, dass die Zentralregierung in Peking sozusagen sagt, wir haben jetzt die Faxen dicke, was ihr da mit den Protesten letztes Jahr gemacht habt. Schön und gut, das haben wir uns angeschaut, aber ihr habt es offensichtlich nicht in den Griff bekommen. Und jetzt erlassen wir dieses Sicherheitsgesetz, damit unsere festlandchinesischen ErmittlerInnen, Polizeileute, Geheimdienstleute sozusagen mitmischen können und erstens Terrorismus bekämpfen können in Hongkong, zweitens abspalterische Tendenzen, Auflehnung gegen die Staatsmacht ist noch dabei. Also alles so Begriffe, die man hier übrigens auch in Festlandchina kennt, die hier in Anführungszeichen für Ruhe und Ordnung sorgen, die aber so weit auslegbar sind, dass sozusagen ja die prodemokratischen Aktivisten, aber auch Wirtschaftsleute, Medienvertreter, Künstlerinnen und Künstler, im Grunde alle, viele Beteiligte der Zivilgesellschaft aus allen Altersgruppen sagen, wir können eben künftig nicht mehr die Schnauze aufmachen. Ich nehme immer dieses eine Beispiel. Ich habe in Hongkong in den vergangenen Jahren viele Menschen immer gesehen, die auf Protestaktionen so ein T-Shirt oder auch Banner dabei hatten, wo drauf stand, ich liebe China, aber ich hasse die Kommunistische Partei. Das läuft bisher unter Meinungsäußerung. Das könnte künftig zum Beispiel klar als Auflehnung gegen die Staatsmacht gewertet werden und dann, ja, zack, könnten die Leute einkassiert werden. So ist die Angst, die Befürchtung.
Also ein ganz großer Schritt hin zu einer weiteren schleichenden Übernahme, weg von ein Land, zwei Systeme ist dieses Gesetz. Das kann man schon so sagen.
So sehen es die Betroffenen in Hongkong. Es gibt natürlich auch in Hongkong die Kräfte, die sehr pro-Festlandchinesisch sind. Die sehen das naturgemäß völlig anders. Wenn man aber mal einen Strich drunter zieht und sich anschaut, was international Völkerrechtler zum Beispiel sagen, ist es einhellig so oder fast einhellig so, dass gesagt wird, wir sehen darin einen völkerrechtlichen Verstoß gegen dieses eben völkerrechtlich vereinbarte Prinzip ein Land, zwei Systeme. Fun Fact am Rand. Die chinesischen Staatsmedien haben vor zwei Wochen, glaube ich, einen Artikel veröffentlicht, der hieß ungelogen, mehrere Staaten unterstützen den Kurs Chinas in Bezug auf Sicherheitsgesetz. Und dann habe ich draufgeklickt, wollte wissen, was das für Staaten sind. Das waren Nordkorea, Kuba, Iran und Venezuela.
Ja, wunderbar, passt.
Schok schwätzt, sagt man in meiner badischen Heimat. Also mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Und was sagt Carrie Lam, die Regierungschefin? Die gehört wahrscheinlich zu den Kräften, die das ausgesprochen gut findet, die Hongkonger Peking-treue Regierungschefin.
Ja klar, die sagt auch, das ist nötig. Die sagt zwei Dinge, die bei vielen Hongkongern wirklich auch für großen Protest gesorgt haben, aber in diesem pro-Pekinger Camp, wie es immer genannt wird, große Unterstützung finden. Zwei Dinge. Erstens, Chinas Führung hat das Recht dazu, das zu machen, juristisch. das ist sehr umstritten, aber sie sagt das eben. Und das Zweite ist, das ist notwendig für uns. Wir kommen sonst mit dieser Protestsituation nicht klar. Und da auch kann man ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil natürlich auch jetzt schon sind Leute, die Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen in Hongkong, nicht irgendwie immun gegen Strafverfolgung oder wenn man Drahtseile über die Brücken spannt oder über irgendwelche Autobahnen spannt, wo Menschen ums Leben kommen können, wo Menschen verletzt werden können. Auch das ist natürlich strafrechtlich jetzt schon relevant. Hm. Und deswegen der Vorwurf vieler Kritiker, wir brauchen das gar nicht.
Okay, die Kritiker, die Hongkonger Bürger, gehen die jetzt gerade, wo wir den Jahrestag haben, des Beginns der Massenproteste, gehen die wieder mehrheitlich auf die Straße?
Also es ist so, dass es jetzt ja auch in Hongkong natürlich alles im Angesicht der Coronavirus-Krise zu sehen ist. Hongkong war sehr früh von der Coronavirus betroffen, eben durch die Nähe zu Festlandchina. Dort wurden die Grenzen geschlossen. Ich habe so den Eindruck, Hongkong kriegt das gut hin mit der Coronavirus-Krise, aber trotzdem gibt es eben diese Abstandsregeln. Mehr als 8 Leute auf einem Fleck sind im Grunde illegal. Es ist nicht sofort, dass dann der Polizistenknüppel dazwischen schwingt, wenn auch mal 9 oder 9, 10 oder 29 Leute zusammenstehen. Aber grundsätzlich sind solche Demos verboten, deswegen war und ist es sehr schwierig. Aber wir haben es zum Beispiel am 4. Juni gesehen, am 31. Jahrestag des Tiananmen-Massakers in Peking. Da gab es eine Demo, die verboten war. Trotzdem sind tausende Leute gekommen. Und auch heute übrigens waren und sind wieder Leute in Hongkong unterwegs, zum Teil mit spontan, kleinteilig organisierten Flashmob-Aktionen.
Also der Ärger der Hongkonger und auch die Lust und der Willen zu protestieren, der ist im Prinzip ungebrochen. Liegt jetzt einfach nur eher an der Corona-Krise und an den Umständen, dass es jetzt möglicherweise ein bisschen kleiner ausfällt, als es letztes Jahr ausgefallen ist.
Ja, also bei Lust würde ich schon ein Fragezeichen
dahinter setzen. Ja, Lust war das schlechte Wort.
Weil ich glaube, dass natürlich die Menschen in Hongkong auch sagen, die Wirtschaft leidet. Die leidet nicht nur unter der Coronavirus-Krise, die leidet auch unter den Massenprotesten. Wir haben es heute gesehen, die Hongkonger Regierung musste bei der Traditionsfluglinie Cathay Pacific einsteigen, weil die Riesenprobleme hatten auch letztes Jahr schon, weil ja auch wegen der Proteste die Touristinnen weggeblieben sind. Also Bock hat da keiner drauf. Aber ich würde dir schon zustimmen, wenn du sagst, der Wille ist eben da und das Engagement ist riesengroß. Aus Seiten der Hongkonger Regierung würde man wahrscheinlich andere Worte benutzen. Dann würde man sagen, das Gefahrenpotenzial der Proteste ist ungebrochen. Und logisch ist ja, wenn dieses Sicherheitsgesetz wirklich dann implementiert wird in den nächsten Wochen, Monaten, da wird es nochmal richtig rund gehen in Hongkong, befürchte ich. Und wichtiges Datum zum Draufgucken, Anfang September wird ein Teil des Hongkonger Parlaments frei gewählt. Und das ist auch nochmal ein Riesenmotivationsschub für viele Menschen, dort auf die Straßen zu gehen.
Ist notiert, du wirst uns sicherlich daran erinnern, dass wir dann nochmal sprechen. Was haben denn die Demonstranten überhaupt für einen Hebel, beziehungsweise was können die denn realistischerweise erreichen? Können die überhaupt was erreichen?
Die können eine Sache erreichen, das haben sie schon erreicht, die internationale Aufmerksamkeit. Das klingt jetzt erstmal ganz trivial, aber man muss schon sagen, ich bin jetzt ja auch seit 4,5 Jahren hier in China, berichte aus und über Hongkong. Man musste vor 4 Jahren auch nochmal immer Leuten erklären, was genau es mit Hongkong auf sich hat, warum da so ein riesen Konfliktpotenzial ist. Das gab es ja auch schon damals, ne? Stichwort Regenschirmproteste vor einigen Jahren. Und inzwischen ist das wie so eine Art Metapher oder wie so eine Art, ja, man kann sagen, Folie, auf der sich dieser gesamte Konflikt Chinas Führung gegen die westliche Welt abspielt. Und wie so dieser Großkonflikt im Brennglas. Und übrigens sagen das die oder sehen das die HongkongerInnen auch selber so, dass sie sagen, schaut auf diese Stadt. Also so wie Ernst Reuter nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. West-Berlin, sagen jetzt die Hongkonger Völker der Welt, schaut auf diese Stadt Hongkong. Hier entscheidet sich gerade der große oder hier spielt sich gerade der neue Großkonflikt schon zum ganz nah dran anfassen ab.
Ernst Reuter, Bürgermeister von West-Berlin zu Zeiten der Luftbrücke. Nur nochmal hier zur Klarstellung sozusagen. Gucken wir wieder zurück auf Hongkong. Hast du denn das Gefühl, der Westen wird aktiv? Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Boris Johnson ein ganz interessantes Angebot gemacht hat, hat allen Hongkongern angeboten, nach Großbritannien zu kommen. Zeigt sowas Wirkung?
Allen Hongkongern nicht, das muss man unterscheiden. Es ist ja so, dass Hongkong britische Kolonie war bis zum 30. Juni 1997. Und alle, die davor geboren sind und immer noch in Hongkong sind, haben potenziell das Anrecht auf ein ganz spezielles Konstrukt, nämlich einen sogenannten British Overseas Passport. Das ist ein ein verrücktes Konstrukt. Das ist ein Reisepass, wo drauf steht United Kingdom. Das sind also britische Bürger, die dürfen sich aber nicht in Großbritannien niederlassen. Die haben aber zum Beispiel das Anrecht drauf, sich diplomatisch vertreten lassen, wenn sie auf Reisen sind. So, und Boris Johnson sagt jetzt, alle, die vor 97 geboren sind, sollen die Möglichkeiten haben, über dieses Konstrukt nicht nur nach Großbritannien zu reisen und dort 6 Monate zu bleiben, das ist jetzt schon möglich, sondern die sollen möglicherweise 12 Monate in Großbritannien bleiben können. Und das ist das Spannende, er hat ausdrücklich gesagt, man will diesen Menschen dann auch die Möglichkeit geben zur Einbürgerung, also ein richtiger britischer Staatsbürger, Staatsbürgerin zu werden. Das ist natürlich abgefahren, wenn man sich überlegt, wie Boris Johnson und die ganzen Pro-Brexit-Leute in Großbritannien die letzten Jahre immer gegen Einwanderung aus anderen europäischen Staaten gewettert haben, muss man ja schon sagen. Also das wird natürlich auch so gesehen, ein bisschen als Profilierung von Boris Johnson gegenüber der chinesischen Staats- und Parteiführung in Peking.
Aber eine Profilierung muss ja nicht immer was Schlechtes sein, die möglicherweise wirkt oder Eindruck hinterlässt?
Bei der chinesischen Führung auf jeden Fall. Großer Protest, selbst für chinesische Verhältnisse, wo ja häufig Statements inzwischen rauskommen, die sehr drastisch sind und nicht wirklich diplomatisch sind. Da gab es letzte Woche wirklich Riesenaufschrei, Riesenprotest. Man verbittet sich dieses postkoloniale Gehabe, so sinngemäß hat das Zhao Lijian, der Sprecher der chinesischen Führung, neulich gesagt. Und ob das jetzt klappt oder nicht, es zeigt einfach, dass da eine neue Konfliktlinie ist und eben nicht mehr nur die Vereinigten Staaten, die sind ja der größte China-Kritiker weltweit, jetzt auf die Pauke hauen, was die Hongkong-Politik der kommunistischen Führung in Peking angeht, sondern auch die Briten. Ja, und die einzigen, die so ein bisschen die Klappe halten, sind eben die Deutschen.
Wie immer, kann man sagen.
Wie immer kann man nicht sagen, weil Heiko Maas, der deutsche Außenminister, letztes Jahr einer der ersten war, der sich sehr überraschend und unter großem Hallo hier in China getroffen hat mit Joshua Wong, dem, ich nenne es immer Maskottchen, der Hongkonger Demokratiebewegung. Das hat für einen riesen Proteststurm gesorgt und dann hat man so gesagt, schau her, der Heiko Maas, wow, der hängt sich richtig rein. Mhm. Und inzwischen ist das umgekippt, weil Heiko Maas neulich auch in einem Fernsehinterview gesagt hat, ja, eigentlich ist ja der Joshua Wong auch eher so ein abspalterischer oder so ein, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Also da hat er so ziemlich verbal zurückgerudert und inzwischen sagen eben viele in Hongkong, in der EU sollte Deutschland eigentlich noch mehr sich engagieren. Kann man sehen, wie man will, aber das sind so die Standpunkte.
Ich habe jetzt wie immer gefragt, weil wir haben auch schon mal im Podcast hier, glaube ich, drüber geredet. So ein bisschen was Opportunistisches haftet der deutschen China-Politik schon irgendwie immer an. Oder ist das jetzt ein leichter hergesagt von einem Journalisten in Deutschland über China und über die deutsche China-Politik?
Also den Vorwurf gibt es schon lange. Es geht ja immer um dieses große Thema Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Die Chinesen oder Festlandchina, die Volksrepublik China ist der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union, ultra wichtiger Handelspartner natürlich für deutsche Kernindustrie, Automobilbau, Maschinenbau, Chemie etc. pp. Hochtechnologie aus Deutschland. Und da hat man einfach Angst, so sagen viele, dass da China Wirtschaftsstrafen verhängen könnte. Und nicht ganz zu Unrecht, man sieht es jetzt dieser Tage am Beispiel Australien, dass es da einen riesen, man muss schon wirklich sagen, von China verhängten Wirtschaftskrieg gegen Australien gibt, weil sich auch die australische Regierung sehr deutlich und kritisch äußert gegenüber der Politik Pekings. Aber es hilft ja nichts. Also ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es nichts hilft, klein beizugeben und im Vorhinein sozusagen gar nicht erst zu wagen, auf Konflikt zu gehen, weil China will immer gleichwertig behandelt werden auf internationaler Bühne und da müsste man das in diesem Bereich eben auch tun.
Und Deutschland müsste im Prinzip mit einschwenken, in diese Phalanx der China-Kritiker, ein bisschen offensiver zumindest.
Das willst du mir jetzt in den Mund legen,
Philipp.
Nee, da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, gibt aber auch viele, die dagegen sprechen. Ja. Ich bin einfach der Meinung, dass es grundsätzlich, wenn man mit der chinesischen Politik zu tun hat, wenn man sich das auch anschaut, was die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist, man hat fast nie Vorteile, wenn man die Klappe hält. Lass es mich so sagen.
Okay, verstehe. Könnte China denn an den Punkt kommen, an dem es anerkennt oder sich eingesteht, dass möglicherweise der Preis zu hoch ist, wenn man sich Hongkong gegen den Willen seiner Bürger mit Macht einverleibt? Oder ist das unvorstellbar? Ist das im Prinzip letztendlich ja der Weg ganz klar vorgezeichnet, komme was wolle?
Plakativ könnte man sagen, es ist unvorstellbar, weil eben nach wie vor die Kommunistische Partei regiert in China und die hat das nicht in ihrem Werkzeugkasten, wie ich immer sage. Das ist nicht vorgesehen. Das ist nicht als Politiktool vorgesehen aus chinesischer Sicht. Natürlich bin ich der Meinung, dass auch in einem absolutistischen, diktatorischen Staat wie China im Hintergrund Debatten geführt werden. In diesem Punkt aber, glaube ich, passt da zwischen die vielleicht sonst Streithähne in Peking kein Blatt, weil Hongkong ist eine Frage der nationalen Souveränität, der nationalen Autorität über das Staatsgebiet. Und da werden wir, denke ich, in den nächsten Jahren noch ganz viel erleben, was noch in genau die andere Richtung geht. Also mehr Gewalt, mehr Druck aus Peking gegenüber den Hongkongern, mehr Einschränkungen der Meinungspresse etc., Grundfreiheiten dort, vor allem ein Schwinden der Rechtsstaatlichkeit, wofür ja Hongkong sich so rühmt und berühmt ist. Da muss man einfach sagen, ja, man hat es mit der Kommunistischen Partei Chinas zu tun, die hat noch nie Kompromisse gemacht. Also wirklich von, ja, seit 1949 nicht, und das ist auch jetzt nicht absehbar.
Steffen, vielen Dank. Und ich will dir natürlich nichts im Mund legen.
Weiß ich doch.
Wenn Sie aber uns was in den Mund legen wollen, beziehungsweise besser ins Ohr legen, sprich, Sie wollen Anmerkungen machen zu dieser Sendung oder allgemein zu irgendetwas, was Sie mal thematisieren sollten, dann können Sie das tun. Am besten, wenn Sie uns schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.